Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich auch, einfach bei euch zu sein, nicht nur bei Gott, sondern auch bei euch und heute hier zu predigen. Ihr habt ja schon gehört, mein Name ist Björn Blaner, ich bin 37 Jahre alt. Meine Frau Vicky und ich, wir sind jetzt seit 17 Jahren verheiratet. Wir haben 4 Kinder, die haben wir jetzt gerade bei Oma und Opa gelassen, wo wir vorhin angekommen sind. Meine Frau ist gebürtig aus Messel und ich aus Erzhausen, also dort sind wir aufgewachsen, also gar nicht so weit von hier, aber wir wohnen derzeit in Hagen, also war unsere Anreise doch schon ein bisschen weiter. Und ich freue mich, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und in Gottes Wort reinschauen, und ich würde gerne nochmal auch mit uns zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns lieb hast. Ich danke, dass wir einfach bei dir sein dürfen, Herr. Aber dass du nicht einfach nur bei uns bist, sondern dass du an jeden von uns siehst und kennst, und all das, was wir mitgebracht haben, das ist vor dir offenbar und präsent. Und ich danke dir dafür, dass wir bei dir zur Ruhe kommen dürfen, Herr, und dass dein Wort in unser Leben hineinsprechen möchte und dass du in unser Leben hineinsprechen möchtest und uns neue Kraft, neue Perspektive, neuen Mut, neue Freude, neue Gesundheit, all das, was wir vielleicht uns ersehen und wünschen, dass das bei dir möglich ist, das möchtest du uns geben, Herr. Und ich bete, dass du unsere Herzen alle aufmachst und an dem Punkt berührst, wo es bei uns dran ist. Ich danke dir dafür, dass wir das erwarten dürfen und dass du das auch zugesagt hast, in Jesu Namen. Amen. Ja, ihr Lieben, ich möchte gleich in eine Situation, in eine Geschichte aus dem Alten Testament mit uns einsteigen, über die ich heute predigen möchte, und möchte uns so ein bisschen mit in diese Kulisse der damaligen Zeit hineinnehmen. Und diese Geschichte aus dem Alten Testament, die tut mich gleichermaßen faszinieren wie auch herausfordern. Ja, weil ich die total genial finde, und wenn ich die dann auf mein eigenes Leben übertrage, dann denke ich mir immer, okay, das ist dann nochmal was anderes, wenn man die Bibel so liest, nicht nur als schöne Geschichten, was Gott damals mit den Menschen gemacht hat, sondern so liest, wie würde es mir denn damit gehen oder was bedeutet das für mich, für meinen Alltag, dann denke ich manchmal, okay, das ist gar nicht immer so einfach. Und es handelt sich um eine Zeit, die war gar nicht so rosig gewesen, die war gar nicht so unbedingt toll, sondern eher so durchwachsen, und wird man sich vielleicht nicht unbedingt so aussuchen. Natürlich gab es da manche Erfolge, aber es gab auch Angst und Depressionen, es gab ja Gefühle von Ratlosigkeit oder Ausweglosigkeit. Ja, also eine Zeit mit Höhen und Tiefen, und vielleicht erinnert dich das auch an dein Leben, also an mein Leben erinnert das mich auf jeden Fall, weil das finde ich auch so schön am Wort Gottes. Es ist nicht irgendwie so ein Bilderbuch mit Hochglanzfotos, wo man so gucken kann und sagen, boah, das ist ja toll, sondern die Bibel berichtet vom echten Leben, so wie es uns halt auch geht, mit Höhen und Tiefen. Und ich weiß nicht, wie euch das geht in solchen Situationen, wo es einem nicht so gut geht, wo Schwierigkeiten da sind, wo Fragen da sind. Dann ist bei mir immer jetzt so die Frage, ja, und was jetzt? Was mache ich nun? Was ist der nächste Schritt? Vielleicht kennt ihr auch solche Gedanken, wo man so am Suchen ist und man sich den Kopf zerbricht und überlegt, hey, was sollen wir tun? Was kann ich tun? Was kann ich an dieser Situation ändern? Schauen wir ein bisschen genauer hin. Wir befinden uns in den Anfängen des Volkes Israels. Die Landnahme war geschafft, das haben sie hinbekommen, endlich. Wir wissen, gab eine ziemlich lange Ehrenrunde in der Wüste, 40 Jahre. Und dann haben sie endlich das gelobte Land erreicht, sie haben es eingenommen, Jericho war ein Erfolg, sie waren happy, aber so ganz hatte das einfach auch nicht geklappt. Immer noch waren überall Feinde, sie hatten nicht das ganze Land eingenommen, wie sie sich das ursprünglich gedacht haben und wie es eigentlich auch Gottes Plan gewesen war. Und so waren noch nicht alle Städte und Gebiete vom Volk Israel eingenommen. Und dann kam diese Richterzeit mit Auf und Ab, mit viel Leid, auch mit Gottesbeweisen, wo dann ein Richter kam. Ja, auch dort war es so, sie waren immer noch von Feinden umringt, sie wurden angegriffen, immer wieder störte irgendwas das Leben, den Alltag, bis so ein Richter aufstand und dann einmal durchs Land fegte und wieder ein bisschen Ruhe verschaffte. Und dann konnte man endlich mal wieder durchatmen. Und dann dachte man, oh ja, jetzt geht's ein bisschen besser. Aber auch dort, so richtig in die Verheißung, in das gekommen, wo, was Gott sich vorgenommen hatte für dieses Volk, sind sie nicht. Und sie haben sich sicher auch gefragt, was sollen wir jetzt tun? Wie geht es weiter? Und irgendwann kam so eine Stimmung auf, wenn wir nur einen König hätten. Wenn wir nur einen König hätten. Ich weiß nicht, ob ihr solche Wenn-Träume kennt. Wenn ich doch nur. Kennt ihr das in eurem Leben, wenn ihr so reinschaut und dann merkt ihr, die Situation ist nicht so, wie ich sie mir wünsche? Und dann kommt man so ins Träumen und dann hat man so Lösungen. Eigentlich sind das mehr so Begrenzungen, dass man merkt, okay, wenn ich nur vielleicht mehr Geld hätte, dann wäre das anders. Oder auch in unserer Zeit, wenn ich nur mehr Zeit hätte, hey, dann sähe mein Leben komplett anders aus. Oder wenn ich mehr Kraft hätte, mehr Begabung hätte, wenn ich mehr Unterstützer hätte, wenn wir mehr Leute wären. Merkt ihr so diese Wenn-Träume, die einem immer sagen, hey, wenn das so wäre, dann wäre alles gut. Das einzige Problem an diesen Träumen ist halt, es ist halt nicht so. Wir kennen ja dieses Sprüchlein, wenn das Wörtchen wenn ich wäre. Und das war die Lösung von dem Volk, dass sie sich überlegt haben, okay, wenn wir nur einen König hätten, dann wäre alles gut. Dann würde endlich etwas in unserem Land passieren. Dann würde es bergauf gehen. Und so forderten sie von Samuel, von dem Propheten der damaligen Zeit, einen König. Einen, den man sehen kann. Weil das war für die Menschen wichtig. Sie hatten ja Gott, okay. Aber wenn sie in den Krieg zogen, ja, wen hatten sie dann? Sie hatten Gott, aber die anderen Völker, die hatten Könige, die hatten Leute, die in den Schlachtreihen vorne weggingen. Den konnte man handeln sehen. Und das haben sie sich gedacht, das haben wir nicht, das fehlt uns. Vielleicht ist das der Schlüssel. Einem König, dem man folgen könnte oder auch nicht. Das ist ja auch eine tolle Alternative. Wenn der dann was falsch gemacht hat, dann hat man gleich einen Schuldigen. Der König ist schuld. Das sehen wir auch später in der Geschichte. War ja auch häufig so. Guter König, dem Volk ging's gut. Schlechter König, dem Volk ging's schlecht. Und ich glaube, das ist damals so wie heute mit uns Menschen, dass wir uns immer wieder solchen Gedanken hingeben und sagen, hey, wenn das doch anders wäre, dann wäre das gut, wenn ich sowas hätte. Und so bekamen sie den Saul, den sie eigentlich gar nicht wollten. Der war zwar größer als alle anderen, aber irgendwie sagten sie so, ja, und der soll jetzt der Schlüssel sein, dem sollen wir folgen. Und da dachten sie, nee, das machen wir lieber nicht. Und das Problem war, dem Saul ging es ähnlich, als Samuel diesen Gottesentscheid gemacht hat und die Lose warf und es auf Saul kam, da war der weg, weil er Angst hatte. Und er dachte, wie soll ich das Ganze denn jetzt schultern? Was soll ich denn jetzt machen? Und als sie ihn gesehen haben, haben sie schlecht über ihn geredet und er dachte, okay, ich gehe mal zurück in meinen Alltag, mal gucken, was passiert. Und so hat er sich versteckt. Bis zu dem Moment, wo die Ammoniter mal wieder auf den Plan traten und Jabesh in Gilead belagerten. Und in dem Moment wird Saul, als er das hört, zornig und vom Heiligen Geist erfüllt, heißt es. Und er hatte sozusagen die Schnauze voll und sagte, so geht das nicht weiter. Und er war gerade am Pflügen und nimmt sein Tier, ja, tut das teilen und schickt das an die Stämme und sagt, hey, wenn ihr nicht mir und Gott folgt, dann geht's euch so wie diesem Stück Fleisch, was ihr gerade bekommen habt. Und das hat Eindruck gemacht und die Leute kamen, haben sich versammelt, das ganze Volk, und sie machten die Ammoniter platt bei Jabesh in Gilead und dann waren alle wieder happy. Das Problem war nur, an dieser Situation vom Volk Israel hatte sich irgendwie noch nicht viel geändert. Die Israeliten waren immer noch nicht Herr ihrer Lage. Und man liest in dieser Zeit, dass überall Philister im ganzen Land Wachposten aufgestellt hatten, dass sie manche Städte sogar besetzt hatten und Stadtfürsten dort hatten. Die haben ihnen verboten, Waffen zu schmieden und überhaupt schmieden durfte man nicht. Sie mussten immer zu den Philistern gehen, wenn irgendwo die Sichel kaputt war oder sonst irgendwas, durften sie nicht selber machen, mussten dorthin kommen. Und das ist eine Erniedrigung für ein Volk, ja, dass ihre Grundbedürfnisse nicht selber befriedigen konnte, ja. Und so mussten sie hingehen als Bittsteller und sagen, hey, ich habe hier mal eine Sichel, könntest du die bitte mal wieder ganz machen? Oder so ein Pflugschar, ja? Und Saul war der König. Aber er tat nichts, weil er nicht wusste, was. Ich kann mir gut vorstellen, dass er diese Wenn-Pläne hatte. Wenn ich doch nur mehr Einfluss hätte, wenn ich doch nur zu einem größeren Stamm gehört hätte, wenn die Leute besser auf mich hören würden, wenn ich mehr Mitstreiter hätte. Er würde so viel mehr bewirken können, wenn einfach es anders gewesen wäre, als es ist. Und in 1. Samuel 13 erfahren wir, das ging so 2 Jahre. Es gibt auch Ausleger, die meinen, dass das eine viel längere Zeit gewesen ist, bis zu 20 Jahre, weil sein Sohn, der Jonathan, mittlerweile ja auch schon so groß war, dass er ein Heer anführen kann. Aber egal, ob 2 Jahre oder 20 Jahre, wenn man in so einer bedrückenden Situation ist, ich weiß nicht, was so deine schlimmsten Erlebnisse in deinem Leben waren, die dich niedergedrückt haben, dann sind 2 Jahre damit zu kämpfen schon eine lange Zeit. Geschweige denn 20 Jahre. Das Einzige, was er hinbekommen hat, trotz dieser lähmenden Angst, war, dass er ein stehendes Heer errichtet hat. Von 3000 Mann. Und er hat 2000 Mann bei sich versammelt. Ich habe uns mal eine Karte mitgebracht. Die würde ich gerne mal sehen, die erste. Und zwar bei Michmas. Das ist hier oben. Dort hat er sozusagen seinen Sitz aufgebaut und hat die 2000 Soldaten um sich versammelt. Und 1000 Soldaten gab er seinem Sohn, dem Jonathan. Und der Jonathan, der war so ein Mensch scheinbar, dass er sich überlegt hat, okay, was mache ich jetzt? Und Jonathan, um den geht's mir heute Morgen. Ich habe diese große Runde gemacht, damit wir ein bisschen erkennen, was das für ein Mensch war, was das für eine Situation ist, in der er gesteckt hat, dass wir uns ein bisschen da hineinversetzen können. Ja? Und mich fasziniert dieser Jonathan. Eigentlich ist Jonathan eine Randfigur. Er ist kein König, er hat nicht lange gelebt. Ja, er ist ja mit seinem Vater letztendlich in der Schlacht gestorben. Okay, wir wissen aber, er war ein guter Freund, wenn auch nicht für lange Zeit, weil er bald gestorben ist. Er war der Freund von David. So ist er einem oft in Erinnerung, der Freund von David. Ich hätte ihn so gerne kennengelernt, mich hätte das interessiert. Hey Jonathan, was hat dein Herz bewegt? Worüber hast du gesprochen? Ja. Und Jonathan befand sich in der gleichen Situation, im gleichen Land. Er war Teil des Königshauses und er hatte sogar nur 1000 Soldaten, noch nicht mal 2000. Und das Interessante ist aber, er tat etwas, nämlich er sagt, okay, in Michmas bei meinem Papa, ja, vielleicht hat er gedacht, irgendwo mal raus von zu Hause ist auch nicht schlecht. Also hat er seine 1000 Leute geschnappt und hat gesagt, okay, wir greifen mal einen Wachposten an und gehen in die Stadt von Gibea oder Geba. Da sind sich die Leute nicht ganz so sicher. Man sieht hier, Gibea ist hier und Geba ist dort. Und die wurden sehr oft verwechselt miteinander. Auf jeden Fall, es scheint so, dass es vermutlich eher in Geba gewesen ist, also nicht sehr weit weg davon. Und dort hat er gesagt, okay, da war ein Wachposten von den Philistern und sehr wahrscheinlich auch ein Stadtfürst gewesen. Den hat er angegriffen und eingenommen und hat diese Stadt für sich beansprucht und hat gesagt, so, ne, wir sind das Volk Israel und jetzt sind wir hier, ihr Philister, ihr dürft abziehen. Er hat also überlegt, was kann ich tun, und das hat er getan. Und was war die Folge davon? Die Philister, könnt ihr euch denken, fanden das natürlich nicht so cool, ne? Hey, wie ist denn da los? Ja, wahrscheinlich ist irgendeiner angekommen zu den Städtefürsten und hat gesagt, hey, der Jonathan, der hat uns angegriffen, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Und natürlich haben sie das nicht auf sich sitzen lassen. Die Auswirkung von dieser kleinen Tat, so einen kleinen Stadtposten einzunehmen, wurde auf einmal riesengroß, weil nämlich die Philister auf einmal mobil gemacht haben. Auf einmal haben die alles zusammengepackt, was sie an Heersoldaten und Streitwagen hatten und haben sich aufgemacht Richtung Israel. Und der Saul hat das natürlich auch mitbekommen und hat dann gesagt, okay, wir haben uns bei den Philistern stinkend gemacht, die greifen uns an, kommt jetzt alle her, wir müssen kämpfen. Und hat das als seine eigene Tat hingestellt, dass Geba dort oder Gibea angegriffen wurde. Und so kam auch das Volk tatsächlich und sammelte sich bei Gilgal, das ist so ein bisschen nördlich von Jericho, irgendwo so hier ungefähr, sammelte er sich dort. Warum? Weil Samuel damals gesagt hat, dort soll er auf ihn warten. Und was machten diese Philister, die mit 3000 oder 30.000 Streitwagen, das ist auch nicht so ganz sicher, wie viele das waren, und Streitwagen waren damals sowas wie Panzer in der heutigen Zeit. Wenn du einen Streitwagen besessen hast, das war eine furchtbare Kriegsmaschine. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, die kamen mit mindestens 3000 Streitwagen dorther und mit unzähligen Soldaten, heißt es. Und das Volk Israel hatte keine Waffen. Und dann haben die sich trotzdem dort versammelt, weil der Saul gerufen hat. Und was machen die Philister? Sie gehen demonstrativ nach Michmas und besetzen Michmas, dort wo Saul seinen Herrschersitz hatte. Und Saul saß dort in Gilgal mit den Leuten und er wartete auf Samuel. Er sagt, am siebten Tag kommt er, und er merkt so am ersten Tag, die ersten ziehen schon ab, weil sie denken, wenn man so lange drüber nachdenkt, hey, gegen so einen Herr, ich sitze hier mit meinem Stock oder so, ich habe mir eine Keule mitgebracht oder zu Hause einen Küchenstuhl kaputt gemacht oder so, damit ich was habe zum Kämpfen, das ist eigentlich keine gute Idee. Und dann reden die Leute, und am zweiten Tag ging noch mehr und am siebten Tag noch mehr. Und irgendwann war Saul verzweifelt und dachte, okay, er hat's mit der Angst bekommen, was sollen wir nur tun? Es wird immer schlimmer, die Leute gehen. Wir sind das Volk Israel. Samuel hat mich verraten, der ist nicht da. Ich opfer selber, damit ich irgendwas tun kann und wenigstens das so aussieht, dass Gott mit uns ist, und dann geht's los. Und in dem Moment kommt dann Samuel und sagt, hey, du hast nicht auf mich gehört. Gerade jetzt wollte Gott dir das Königtum geben, aber du hast nicht gehört. Und dann geht er wieder. Und alle anderen hauen ab. Und dann heißt es, dann waren nur noch 600 Leute bei Saul. Noch nicht mal das stehende Heer ist übrig geblieben. Und wo sollte er hin? Nach Michmas ging nicht. Und so geht er dorthin, schleichen sich dran vorbei und gehen zurück nach Geba oder Gibea bei Jonathan. Tja, und dann haben sie dort gewartet. Ich weiß nicht, was Saul sich gedacht hat in der Zeit. Wenn ich doch nur gewartet hätte. Wenn ich doch nur ein treueres Volk hätte. Wenn Samuel nicht so ein gemeiner Mann gewesen wäre oder so. Keine Ahnung, was in seinem Herzen vorging. Das Schlimmste war dann noch, da möchte ich die zweite Karte sehen, bitte. Genau, dass die Philister natürlich mitbekommen haben, die Israeliten verstecken sich überall. Sie wussten, hey, cool, wir haben gewonnen, ohne zu kämpfen. Super, was machen wir? Und so bildeten sie drei Abteilungen und machten sich auf nach Westen, nach Norden und nach Osten, um das Land zu verwüsten. Nur nicht nach Süden. Da haben sie nur einen kleinen Vorposten von 20 Mann ungefähr an diese Stelle aufgebaut, um zu gucken, was der Saul dort macht, weil sie wussten, wir brauchen keine Angst haben. Die haben die Hosen voll. Es ist wie immer mit Israel. Ja, wir hauen hier ein bisschen auf den Busch und schon ist Ruhe. Eine Machtdemonstration. Und die letzten Leute sitzen dort wie ein Häuflein Elend. Das ist so diese Kulisse für den Bibeltext, um den es mir heute geht. Weil hier kommt wieder Jonathan ins Spiel. Und ich frage mich so, Jonathan, was hat dich dazu bewegt, so ein Mensch zu sein? Was hast du gesehen? Was hast du im Herzen gehabt? Wie warst du mit Gott unterwegs, dass du an diesem Punkt einen Unterschied gemacht hast? Weil dieser Glaube, den Jonathan hier entwickelt und hier an den Tag legt, der fasziniert mich einfach. Ich möchte mit uns gemeinsam lesen aus 1. Samuel Kapitel 14. Wer möchte, darf das gerne aufschlagen, ansonsten lese ich das gerne vor. Und da heißt es dann Folgendes: Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn des Sauls, zum Waffenträger sagte, komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber teilte er nichts mit. Und Saul saß am Rand von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht. Und das Kriegsvolk bei ihm war etwa 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabods, des Sohnes des Pinas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn in Silo, trug das Ephod. Und das Volk hatte nicht erkannt, dass Jonathan weggegangen war. Es waren aber zwischen den Pässen, durch die Jonathan zu dem Posten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke auf der einen Seite und eine Felszacke auf der anderen Seite. Der Name der einen war Boschesch und der anderen Name war Senne. Die eine Zacke bildete eine Säule im Norden gegenüber Michmas, die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu dem Waffenträger, der seine Waffen trug, komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. Und sein Waffenträger antwortete ihm, tu alles, was du vorhast. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Und Jonathan sagte, siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind, und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber zu euch sprechen, kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Erstmal bis hierhin. Ich finde es faszinierend. Der Jonathan ist in der gleichen Situation wie alle anderen dort. Und dann heißt es so, eines Tages geschah es, dass er seinen Waffenträger anrüttelt und sagt, komm, lass uns mal losgehen. Ich finde es so faszinierend, dass er, also ich stelle mir das so vor, der hat sich Gedanken gemacht, hat gesagt, irgendwann ging die Situation ihm so auf die Nerven, dass er sagte, ich kann nicht mehr, ich will irgendwas sehen, ich will irgendwas tun, es muss doch etwas zu tun geben. Und man merkt, er weiß gar nicht so genau, was er tun soll, aber er sagt so, hey, lass uns doch mal rübergehen, mal gucken, da kann ja nichts passieren. Vielleicht schon, aber zumindest sagt er, hey, zu seinem Waffenträger, die waren wahrscheinlich gute Kumpels, haben viel Zeit miteinander verbracht und sagt, komm. Und er sagt, alles klar, Jonathan, ich bin mit dir, lass uns losgehen. Ja. Und das finde ich faszinierend. Es ist jetzt scheint nicht so, dass er dort saß und mit Gott einen 10-Punkte-Plan ausgearbeitet hat, was jetzt als nächstes zu tun war, oder einen Engel gehört hatte, der ihm den perfekten Plan ausgerollt hätte, sondern er überlegte, irgendwas müssen wir tun. Ja, und so macht er sich auf den Weg von Gibea zu dieser Schlucht. Da sehen wir hier, dass so ein Wadi, also so ein ausgetrocknetes Flussbett, da durchging und so eine Kluft bildete, die sogar sehr bekannt war, dass sie mit Namen bezeichnet wurde, wo wie so zwei Säulen oder so zwei Erhöhungen waren, eine links, eine rechts, ja, wo man von Gibea aus hierher kam und wo man von Michmas auskam. Und hier war der Wachposten von den Philistern, weil die konnten dorthin schauen und wussten, hey, wenn immer da im Süden eine große Heerbewegung ist, wir sehen das und dann kommen wir mit unserem Heer dorthin. Und Jonathan sagt, okay, lass uns mal gucken kommen. Und dann stelle ich mir so vor, wie die sich hier so langsam ranroppen, so an die Felsklippe und dort mal rüberlunzen und sagen, ja, der Wachposten ist noch da. An dem Punkt hätte man jetzt sagen können, okay, schade, sind noch da, gehen wir wieder zurück. Aber es scheint so, dass bei Jonathan im Herzen immer noch war und sagte, hey, irgendwas müssen wir doch tun können, irgendwas muss doch möglich sein. Interessant ist auch, dass er seinem Vater nichts gesagt hat. Ja, er hat ihn nicht um Erlaubnis gefragt, vielleicht hat sein Vater ihn auch in Senkel gestellt und hat gesagt, hier, als du das letzte Mal die Füße nicht stillgehalten hast, ne, da sind erst die Philister überhaupt gekommen, eigentlich hast du uns in das Schlamassel geführt. Ja. Und trotzdem merken wir so, irgendwas muss ich tun. Die Sehnsucht nach Veränderung, glaube ich, hat ihn angetrieben. Und dann kommt er auf die nächste Idee und sagt zu seinem Waffenträger, komm, lass uns mal runtergehen und uns den zeigen. Vielleicht will ja Gott etwas tun. Der Schlüssel ist hier, dass er sagt, hey, er hat nicht gesagt, wenn ich nur etwas tun könnte, wenn ich nur mehr Männer hätte, sondern er hat das, wenn, was ich alles habe oder nicht habe oder ich kann, alles ignoriert, sondern er sagt hier im Vers 6, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. Er hat sich also nicht überlegt, wenn irgendwas, sondern er sagte sich, Gott kann. Das war seine Überzeugung. Gott kann. Durch viele oder durch wenige spielt keine Rolle. Gott kann. Und das fiel in sein Herz und so sagte, komm, lass uns runtergehen. Wenn die zu uns sagen, kommt mal rauf, dann ist Gott mit uns. Und wenn sie das nicht sagen, ja, dann bleiben wir dort stehen. Ich weiß ja nicht, ob euch das auffällt, aber also wenn ich darüber nachdenke, denke ich, so eine gute Idee ist das jetzt nicht. Also macht das Sinn, sich hier unten hinzustellen und dann mal zu winken, so, hallo, wir sind hier. Wollt mal vorbeikommen. Ich meine, wenn die sagen, Gott, also wenn die rufen, kommt zu uns rauf, dann wusste er, Gott ist mit dir. Und wenn nicht, dann kommen die zu uns runter und wir bleiben stehen. Da denke ich mir, hä? Bist du verrückt? Wieso willst du dann stehen bleiben? Ich meine, wenn die runterkommen, wir sind zwei und nur einer hat Waffen. Es ist schon interessant, so ausgelebter Glaube birgt schon auch ein Risiko, oder? Weil sich ja immer die Frage stellt, wieder wenn. Was passiert, wenn Gott nicht handelt? Ich weiß nicht, ob er sich so gewiss war, dass er wusste, Gott wird uns in jedem Fall helfen. Mich erinnert das so ein bisschen an die Männer im Feuerofen, die gesagt haben, hey, Gott kann uns hier raus erretten und selbst wenn nicht, dann tun wir uns trotzdem nicht verbeugen. Ja, so ein Glauben, unabhängig davon, ob das dann nach Erfolg aussieht oder nicht, ich bleibe bei Gott und ich vertraue ihm. Und so sagt er, okay, wir gehen dorthin, vielleicht ging ihm die Situation so ans Herz, dass er sagte, hey, dann sterbe ich lieber im Kampf. Und was macht wieder sein Waffenträger? Alles klar, Jonathan, ich bin mit dir. Also ich glaube, wir brauchen so Menschen. Und wir sollten so Menschen sein, die mit anderen unterwegs sind und nicht immer sagen, oh nee, lass das mal, ist eine dumme Idee. Hier hast du eine bessere, nee, aber deine ist auf jeden Fall doof oder so, ne? Und sie machen das. Vielleicht waren sie auch leichtsinnig und haben nicht nachgedacht und sagten, okay, wir probieren das aus. Ich weiß es nicht. Wir lesen weiter. Und beide zeigten sich dem Posten der Philister. Da sprachen die Philister, sieh an, Hebräer kommen aus ihren Löchern hervor, in denen sie sich versteckt haben. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu, kommt zu uns herauf, so wollen wir euch es schon lehren. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, steig hinauf mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und sie fielen vor Jonathan zu Boden und seinem Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, an die 20 Mann. Sie fielen etwa auf einen halben Furchen Länge eines Jochs Acker. Und es entstand ein Schrecken im Lager auf dem Feld und unter dem ganzen Kriegsvolk. Auch der Posten und die Schar, die das Land verwüsten sollte, erschraken und die Erde erbebte und so entstand ein Schrecken Gottes. So entstand ein Schrecken Gottes. Die zwei Leute zeigen sich dort unten und sie werden verhöhnt. Die Philister denken, ey Mann, seid ihr bescheuert, ja? Also jetzt sind sie völlig übergeschnappt. Die waren vorher schon komisch, die Israeliten, ne? Dann kommen sie mit so ein paar Mann gegen unsere Militär, ja, wo sie keine Chance haben, dann hauen sie alle ab und jetzt kommen die zwei letzten Verrückten hierher. Und so haben sie sich über sie lustig gemacht und sagt, kommt nur herauf. Und wisst ihr, manchmal ist im Glauben handeln auch etwas, was belächelt wird, ja? Manchmal, und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie sie sich gefühlt haben. Also Jonathan ist dort ziemlich glaubensstark anscheinend. Der sagt, hey, die belächeln ihn und er sagt, ja, der Herr hat sie uns in die Hand gegeben. Ich finde es einfach genial. Ich weiß nicht, wie seinem Waffenträger es ihm ergangen ist. Er sagt, okay, weglaufen lohnt sich nicht, dann gehen wir mal hinterher. Vor allem, wenn man sich mal vor Augen malt, jetzt klettern die dort nach oben. Zu einer zahlenmäßigen Übermannschaft von 20, sie sind zwei. Einer hat nur Waffen. Dort steht extra, sie kletterten mit Händen und Füßen hinauf. Ja, hast du schon mal beim Klettern ein Schwert gehalten? Ist ziemlich schwierig. Und ich meine, nicht umsonst baut man Burgen auf dem Berg und wenn die erklommen werden mit den Leitern, dann wird als erstes, lassen wir das, ne? Aber sie gehen dort mutig voran, Stück für Stück. Ich habe uns ein Bild mitgebracht, wie das dort ausgesehen hat in der Gegend von Michmas. Das kann man leider nicht ganz so erkennen. Hier unten ist so eine Schlucht. Also man sieht so, wenn man da versucht, auf einen Berg hochzugehen, das war jetzt kein Spaziergang. Da ist man auch nicht ausgeruht angekommen, dass man gerüstet für den Kampf ist. Also alles spricht menschlich dagegen, dass das eine gute Idee war. Aber trotzdem hatte Jonathan im Herzen dieses, hey, Gott kann, durch viele und durch wenige. Und er hat das so festgelegt und er nimmt es als Zeichen und hat es so Gott vorgelegt und er spürt, Gott ist mit mir. Und dann kommen sie dort oben an und es geschieht etwas Erstaunliches, nämlich dass diese Menschen, die vorher noch gelästert haben, sich lustig gemacht haben, dort erschrecken, als wären sie tot. So dass sie einfach, der Waffenträger, einfach niederstrecken konnte. Und so heißt es, wurde der Sieg eingeleitet, ein Schrecken entstand, überall bei den Philistern entstand Streit und sie haben gegeneinander gekämpft, weil alle wie in Panik rasend geworden sind. Warum? Weil zwei Männern Lust zu klettern hatten oder sich getraut hatten. Zwei Männer, die im Glauben gehandelt haben, die Gott so verstanden haben, die mit Gott unterwegs sind, die alle Dinge, die negativ sind, die schwierig sind, mit dem man sich auch beschäftigen kann. Ja, ich meine, es gibt auch andere Stellen, wo es heißt, dass wir unsere die Kosten überschlagen sollen. Wir sollen nicht dumm sein, aber wir sollen den Glauben nicht vergessen. Und das ist der Unterschied. Ja, Saul war, glaube ich, so mit der Angst, mit den negativen Dingen beschäftigt, dass ihn das gelähmt hat und er wusste nicht, was er tun sollte. Und ganz ehrlich, Jonathan wusste es auch nicht. Aber er hat sich auf den Weg gemacht und hat irgendwie verzweifelt danach gesucht, Gott, wo bist du, was möchtest du tun? Und wenn du etwas tun möchtest, dann will ich dabei sein. Und er sagte, für Gott ist es kein Problem, durch viele oder durch wenige zu handeln. Ich möchte uns heute ermutigen, Wenn man diese Geschichte liest, dann tut mich das immer wieder faszinieren. Und ich denke, wie haben die das hingekriegt? Aber schau mal in dein Leben. Was meinst du, was Gott mit dir und deinem Freund oder deiner Freundin bewegen kann? Was kann Gott mit dir oder mit euch als Gemeinde tun? Ich glaube, er kann vieles tun. Er kann alles tun. Warum? Weil Jonathan war ein besonderer Mathematiklehrer. Ich würde normalerweise sagen, dass 2 kleiner ist wie 20. Ne, das ist so das, wo wir sagen würden, klar. Genauso beim Heer von Israel war das so. Die haben sich das angeschaut und gesagt, die sind total viel mehr, da können wir nichts machen. Aber Jonathan, der hatte eine andere Mathematik. Der hat sich gesagt, okay, 2 plus Gott ist immer größer als alles, was auf der anderen Seite steht. Immer. Und wisst ihr, deswegen spielt es überhaupt keine Rolle, wenn Gott hier drinne ist, in dieser Gleichung, dann ist das egal, ob dort einer ist, ob dort 12 sind, ob dort 2 sind, ob dort Tausende sind. Weil wir doch wissen, es kommt doch nur auf Gott an. Und das ist der Punkt, wir wissen das. Und das sage ich aus meinem eigenen Leben. Ich weiß das auch. Und trotzdem rutscht mir mein Herz manchmal in die Hose wie ein Saul. Und ich wünsche mir das für uns, dass wir uns von Jonathan, seinem Glauben inspirieren lassen, dass wir sagen, ja, ich will mich darauf fokussieren. Gott kann. Und ich möchte so einer sein wie ein Jonathan, der auf die Suche sich macht, der Situationen nicht einfach stehen lässt. Ich bin mir sicher, wenn du in dein Leben hineinschaust, dann wirst du Dinge sehen, mit denen du zu kämpfen hast oder wo du denkst, das kann doch nicht sein. Und Jonathan war so einer, der nicht dann gemosert hat, sondern der mit dieser Frage, so stelle ich ihn mir vor, auf und ab gelaufen ist und gesagt hat, Gott, was kann man nur tun? Was für eine Aufgabe hast du mir gegeben? Was ist möglich mit dir? Und dann macht er sich auf den Weg. Wo darf ich ein Segen sein? Und ich wünsche mir das für dich und für mich in unserem Leben, dass an den Dingen, wo wir kämpfen, dass wir uns nicht darum drehen, was wir vielleicht hätten besser machen sollen. Oder dass wir uns davon niederdrücken lassen, wo wir versagt haben. Das ist doch oft auch so ein Problem. Vielleicht geht's uns wie Saul. Vielleicht hat er gedacht, Mann, ich habe alles falsch gemacht. Jetzt ist sowieso vorbei. Dann möchte ich dir heute sagen, beschäftige dich damit nicht in diesem Maße, sondern vergiss nicht, den Blick auf den zu richten, der alles kann. Und frag Gott, was möchtest du tun? Wo darf ich ein Segen sein? Und ich finde es so schön, Jonathan war nicht so ein Glaubensidiot, der einfach gesagt hat, so, ich bin jetzt mal weg, ich gehe voran und ihr alle anderen folgt mir. Was ich faszinierend finde, der Sohn des Königs bespricht sich mit seinem Waffenträger, mit jemandem, der gar nichts zu melden hatte eigentlich. Und mit dem bespricht er sich. Und ich könnte mir vorstellen, wenn der gesagt hätte, nee, ist eine dumme Idee, ich weiß nicht, ob Jonathan das gemacht hätte. Vielleicht hätte er auch nicht locker gelassen und dann jeden Tag gesagt, komm, heute gehen wir. Ja, okay, heute nicht, okay, komm, morgen gehen wir. Ja, vielleicht war er auch so. Es kann sein. Aber das ermutigt mich, lasst uns zusammen unterwegs sein. Ich finde es auch so genial, wie dieser Waffenträger ihn ermutigt hat. Jeder, der von uns schon mal Ermutigung erlebt hat, weiß, wie gut es tut und wie das einen beflügelt. Und ich wünsche mir, dass wir in unseren Lebenssituationen füreinander da sind und uns ermutigen und sagen, komm, wir sind auf dem Weg Gottes. Lass uns schauen, was Gott tun möchte. Und vielleicht will Gott mit uns klettern gehen. Und vielleicht möchte Gott mit einer kleinen Tat, ich meine, das waren 20 Leute, bei so einem Riesenheer, da war noch nicht mal ein Streitwagen dabei. Ja, man könnte auch sagen, was bringt das schon? Kennt ihr sowas? Wenn man sich dann nüchtern überlegt, was bringt das schon? Wenn ich, der ich doch so wenig zu tun oder zu machen habe, ja, wenn ich meinem Nachbar was erzähle, was bringt das schon? Wenn ich versuche, in meiner Arbeitsstelle oder in meinem Umfeld einen Unterschied zu machen, was bringt das schon angesichts dieser Weltlage? Ich will uns daran erinnern, Gott kann. Und lasst uns doch einfach mit Gott unterwegs sein. Und uns nicht so viele Gedanken dann machen, was Gott vielleicht nicht kann oder was vielleicht wir hätten anders machen sollen, sondern lasst ihm uns zutrauen, zu sagen, ich bin mit dir unterwegs und wenn du etwas tun möchtest, dann bin ich dabei. Und er stand dort nicht in seinem eigenen Namen und sagte, so, folgt mir mein Waffenträger, ist ja sowieso nur einer, ne? Also folgt mir mein Waffenträger, ne? Gott hat sie mir in die Hand gegeben, sondern er sagt dem Volk Israel. Ne? Also er war da nicht für sich unterwegs, es ging ihm wirklich um die Sache und das zeichnet ihn aus. Und das wünsche ich mir für uns an diesem Abend. Ich kenne eure Lebenssituation nicht. Ich weiß nicht, in welchen Situationen du stehst, in welche Kämpfe du gerade bist, was für Gedanken in deinem Herzen sind, was für Zweifel. Aber ich kann dir sagen, aus meinem Leben, ich kenne solche Gedanken. Ich kenne Schwierigkeiten, ich kenne Verzweiflung. Ich weiß, wie das sein kann. Und ich weiß, was das für Kämpfe sind. Und ich weiß auch, wie gut es ist, wenn man dann jemanden hat, der sagt, ich bin mit dir. Und ich möchte uns einladen, vielleicht mag das Lobpreisteam nach vorne kommen, dass wir vor Gott kommen und jeder seine Situation vor Gott bringt. Und ich möchte dich ermutigen, zu Gott zu schauen und sagen, Gott, du kannst alles. Und dass du ihm mit dieser Frage begegnest, Gott, was möchtest du tun? Und vielleicht wird er dir etwas zeigen. Vielleicht ist auch was anderes dran. Wisst ihr, im Glauben ist es nicht so, dass es eine Blaupause gäbe. Ich wünschte mir das, ja. Ich bin so ein Systematiker, ich bin auch ein Gewohnheitsmensch, ich hätte das gerne immer gleich. Einmal erkannt, so funktioniert das, wunderbar, ja. So, jetzt haben wir das Modell Jonathan, auf geht's, alle gehen wir klettern. Ja, jeder macht einfach irgendwas Verrücktes. Nein, so ist Gott nicht. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass Glaube etwas Persönliches ist, was mit dir und Gott zusammenhängt und auch mit deiner Situation und das total unterschiedlich ist. Ich denke da an den Hauptmann, ja, der einfach sagte, ja, wenn Jesus sagt, hier, der ist geheilt, ne, dann wird das passieren. Also völlig nüchtern, war nichts Verrücktes dabei. Ja. Andere, zu denen kam Jesus und hat sie angesprochen und gesagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Also ich möchte nicht hier einen stereotypen Weg aufzeigen, wie Gott in deinem Leben immer handelt, sondern ich will dich ermutigen, zu dem zu gehen, der sagt, Gott, ich kann. Und ich will dich ermutigen, auf den zu hören, was er zu dir sagt. Und das zu suchen, wo er in deinem Leben aktiv sein möchte. Lass uns beten.